powered by Riverside FM.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kick-Ass Radio Podcast. Diese Woche im Februar sitze ich hier in unserer Mute-Kabine, in unserer Stummbox, in der wir unseren Podcast aufnehmen, und habe jemanden zu Gast aus einem ganz anderen Bereich, über den wir sonst so sehr häufig sprechen. Ganz häufig sprechen wir über den Triathlon-Sport. Heute habe ich jemanden mitgebracht aus dem Profi-Radsport und auch nicht aus dem Profi-Straßenradsport, sondern aus dem Profi-Mountainbikesport. Lieber Leon, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich gerne mal kurz selber vorstellen.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich stelle mich kurz vor. Ich glaube, wie Jan gerade schon gesagt hat, ich bin Mountainbiker, mache eigentlich als Hauptdisziplin olympisches Cross-Country, also die olympische Disziplin. Können wir vielleicht auch nachher nochmal reden wir darüber, was
so, das ist. Sollten wir definitiv.
Genau, und zu mir, ich bin 26 Jahre alt, wohne in Freiburg, studiere noch Maschinenbau, was glaube ich auch noch, zwar auch schon seit längerem, aber ich glaube, das gehört so ein bisschen so zum Sportler-Dasein dazu. Und was gibt's noch so zu sagen?
Ich glaube, man kann definitiv sagen, du trainierst jetzt schon mit Philipp zusammen wir haben gerade eben drüber gesprochen, seit ungefähr 3 Jahren.
Ja.
Bist du bei ihm in der 1:1-Betreuung auch und auch schon viel von deinem Werdegang, wie es bis jetzt geworden ist, hast du gemeinsam mit Philipp erlebt.
Ja.
Und auch gerade diese, da kommen wir, denke ich, auch nochmal später im Gespräch auf jeden Fall zu, was da auch für Dinge sind, die du gelernt hast in der Zeit, weil ja auch klar ist, dass du nicht erst seit 3 Jahren in dem Sport bist, sondern dass du schon viel länger in dem Sport bist. Aber vielleicht gehen wir nochmal zurück zu deiner Vorstellung von gerade eben. Ich würde einmal nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer den ganzen Namen von dir einmal sagen, dass nämlich zu Gast haben wir heute den Leon Kaiser. Für alle, die jetzt auch interessiert sind, wer denn nur Leon ist. Das ist Leon Kaiser, der in Freiburg sein Trainingsrevier hat. Jetzt seit mehreren Jahren eben im olympischen Cross-Country-Mountainbiken seine Heimat gefunden hat, denke ich, kann man sagen. Was dir nicht nur am meisten Spaß bereitet, sondern wo du auch deine Stärken ja gut ausspielen kannst. Aber vielleicht dazu direkt, was bedeutet denn olympisches Cross-Country-Mountainbiken? Weil die meisten, die Ahnung haben vom Mountainbikesport, die denken ja, okay, dann fährt man halt mit Mountainbiken Berg runter und das war's.
Genau, das ist so. Also dann gibt es manchmal gibt's noch den Vergleich zum BMX, ist das dieses BMX? Im Prinzip ist Cross-Country das alles zusammen, was man sich unter Mountainbike vorstellt, aber eben auch noch mit Berg hochfahren. Ich fände es ganz lustig, wenn Jan mal aus seiner Sicht erklärt, wie er das beschreiben würde, und dann sag ich, wie ich es aus meiner Sicht sehe.
Das wäre jetzt gut, weil ich natürlich mehr aus der Straßenradsport-Ecke komme. Ja. Ich habe zwar auch schon Erfahrung im Mountainbikesport selber mal gesammelt bei dem einen oder anderen Rennen, was ich zum Spaß mitgefahren bin, aber das ist natürlich in keinster Weise damit zu vergleichen, was du tagtäglich im Training machst oder was auch im Wettkampf bei dir passiert. Also wenn ich es beschreiben müsste, wäre es eigentlich, dass es ein Rennen ist auf einem Rad, das wirklich vorne eine große Federgabel hat. Dann gibt es nochmal einen Dämpfer im Rahmen, je nachdem, welche Strecke man fährt, weil dann kommen wir nämlich schon zur Strecke. Und zwar ist das ein Rundkurs, der absolviert wird. Und dieser Rundkurs wird, meistens sprechen wir da so über 60 bis 90 Minuten circa Renndauer, die da vonstatten gehen. Und da gibt es auf diesem Rundkurs dann sehr technische Abschnitte, in denen es darum geht, einen Trail zum Beispiel im Wald runterzukommen, und andersrum dann auch mal vielleicht kurze Asphaltstücke, die man dann bergauf fährt. Tendenziell aber eben dieser klassische Mix aus sehr technisch anspruchsvollen Bergabpassagen und den Bergaufpassagen, die natürlich auch sehr technisch anspruchsvoll sind, aber ihren Anspruch ein bisschen verlieren, weil das Tempo langsamer ist.
Ja, würde ich sagen, es ist gut beschrieben. Ich würde sagen, also du sagst jetzt viel große Federgabel vorne. Wenn man Mountainbike, wenn man jetzt irgendwie Enduro- oder Downhill-Fahrer fragen würde, sagen die wahrscheinlich, das ist sehr wenig. Also, wobei sich das jetzt die letzten Jahre auch echt entwickelt hat. Wir fahren jetzt mittlerweile, also ich fahre mittlerweile auch mit 120 mm Federweg vorne und 115 mm Federweg hinten und auch immer nur mit dem Fully, also Hardtails sieht man bei uns so gut wie gar nicht mehr. In dem geschuldet, dass die Strecken auch einfach immer technisch anspruchsvoller werden. Und ja, im Prinzip, wie Janis beschrieben hat, ist meistens so eine 3 bis 4 Kilometer Runde. Höhenmeter pro Runde sind es schon so um die 200.
Also schon sehr, sehr ordentlich.
Genau, es ist ein Massenstart, was auch besonders ist. Ja, dass man, wenn man, ich sage jetzt mal, in der Mitte oder hinten vom Feld startet, sich da erstmal durchkämpfen muss, wenn es dann zu den ersten Engstellen kommt. Und ja, dann ist im Prinzip wirklich 80, 90 Minuten Vollgas. Dann irgendwie versuchen sich in diesen technischen Abfahrten mit Sprüngen, mit Steinfeldern, also die Strecken sind auch viel gebaute Strecken, also weg von diesem natürlichen, also rein natürlich, weil es einfach da die das Spektakuläre nicht ganz so bietet, es ist immer mehr auch an Sprüngen und technischen Sachen geworden, die man halt einfach mit, also nachdem man irgendwie 1-2 Minuten an Schlagberg hochgefahren ist, dann auch noch runterkommen muss und sich eigentlich auch eher erholen muss, weil nach 30 Sekunden geht es halt wieder 1-2 Minuten Vollgas berghoch.
Genau, geht's wieder berghoch, richtig. Ja, das war, glaube ich, nochmal eine treffendere Beschreibung, auch als ich sie gegeben habe. Ich glaube, zusammen haben wir das ganz gut hingekriegt. Aber wir sind jetzt schon super tief eingestiegen, eigentlich direkt gleich. Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, du machst den Sport nicht erst seit 3 Jahren, auch nicht erst seit 4 Jahren. Wann kamen denn deine ersten Kontaktpunkte? War es irgendwie auch in der Family so, dass schon jemand da war, der im Sport war? Oder wann kam der erste Zeitpunkt, dass du gesagt hast, boah, Radsport, das ist was, was für mich ist?
Also Sport war eigentlich schon, ja, eigentlich, also gefühlt, seit ich denken kann, Thema bei uns in der Familie. Also ich bin mit einer Zwillingsschwester und einem jüngeren Bruder aufgewachsen und woran ich mich erinnern kann, ist, dann mein Vater halt immer Mountainbike-Marathonrennen gefahren ist. Und so kam es, dass ich eigentlich mit 6, glaube ich, sogar auch mein erstes Rennen gefahren bin. Lustigerweise war meine Schwester schneller als ich. Das hat mich danach auf jeden Fall...
Das wird sie dir bis heute vorhalten.
Ja. Und es war auf jeden Fall auch nicht das einzige Rennen, wo es danach auf jeden Fall nochmal vorgekommen. Und die Jahre danach, also ich bin auch so mit 6 war es ungefähr mein erstes Mountainbike-Rennen gefahren. Ich habe auch meinen ersten Triathlon gemacht. Und hätte man mich dann mit 8, 9 gefragt, was ich werde, dann hätte ich gesagt, ich werde Triathlet.
Krass.
Und also meine Vorbilder waren, in dem Alter waren auf jeden Fall Daniel Unger, Jan Frodeno, wie gesagt 2008 Jan Frodeno Olympiasieger geworden. Das war waren da meine Idole und Mountainbike war mehr so ein Hobby nebenbei, kann man eigentlich fast sagen. Es war so, was wir im Urlaub gemacht haben und ab und zu auch vielleicht mal 1-2 Rennen. Dazu habe ich auch noch Judo gemacht. Also es war, ja, also ich bin wirklich mit Sport aufgewachsen und da irgendwie so reingerutscht, weil dann man gemerkt hat, okay, die Wettkämpfe, ja, man ist da vorne dabei, gewinnt vielleicht auch mal ein oder das ein oder andere Rennen und dann bleibt man irgendwie dabei.
Cool.
Und, ja.
Ja, cool, das hört sich gut an. Wie kam das dann, dass du, also mit welchem Alter genau kam da wirklich der Sprung zum von Judo weg oder von auch mal dem einen oder anderen Triathlon machen, wirklich zu einem Training auch im Mountainbikesport?
Ich würde sagen, Judo ist dann so als erstes weggefallen. Also ich habe im Judo auch Wettkämpfe gemacht, aber das war dann nur so
Spaß.
Kreisliga, Bezirksliga-Niveau. Also Judo war an sich auch eine Familiensportart bei uns. Also mein Onkel hatte quasi ein eigenes Judo-Studio und auch Fitnessstudio und da haben wir halt, es war fast schon Pflicht, dann da auch hinzugehen. Aber das hat, also ich würde sagen, das hat mich auf jeden Fall auch geprägt, aber das war dann doch die Sportart, die als erstes irgendwie weggefallen ist. Und dann hat sich es irgendwie so entwickelt, dass, ich würde das sagen, ging so Richtung 13, 14, dass ich langsam im Mountainbikesport dann doch, also so von meinen Gefühlen habe ich da nie so wirklich viel trainiert, aber ich wurde da irgendwie in den Wettkämpfen besser und habe gemerkt, okay, für einen Triathlon muss ich schon sehr viel Trainingsaufwand reinstecken, um auf dem Niveau mitzuhalten. Und dann weiß ich, okay, Triathlon und noch eine andere Sportart geht auf jeden Fall nicht. Und der entscheidende Punkt für mich war dann, dass ich mit, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, das war Anfang, also in die U17 rein, also mit 15, bin ich dann in so einen Nachwuchs-Nationalkader Mountainbike gekommen. Und das war dann so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, dann wird's nur das Mountainbiken. Da bin ich jetzt schon weiter und ich sag mal, im Triathlon habe ich gerade so am NRW-Kader-Niveau gekratzt. Hab da aber auch schon vom Landestrainer im Triathlon gesagt bekommen, okay, also wenn du es jetzt hier im Triathlon vernünftig machen willst, dann musst du das Mountainbiken auf jeden Fall
sein lassen. Ja, okay.
Aber wie gesagt, da war für mich klar, okay, ich bin jetzt da in diesem Art Nationalkader. Dann ist es dann doch, glaube ich, das, was ich machen will.
Mhm. Cool, okay. Also schon, du bist jetzt 26.
Ja.
Heißt, so gesehen, 11 Jahre, die da schon hinter dir liegen, wenn du sagst, mit 15. Wirklich da so richtig auch mit vollerem Fokus, nennen wir es mal so, da an die Sache rangegangen. Das Schöne ist, du hast es eben auch schon von deinen Geschwistern gesprochen, die auch im Sport machen. Ich kenne jetzt deinen jüngeren Bruder ganz gut, der auch nicht weit von Heidelberg hier wohnt. Der Nico, der auch Radsportler, auch Mountainbiker ist, den du bestimmt da auch ein bisschen mitgezogen hast dann oder auch vielleicht mit überzeugt hast, auch wirklich ja, Rennen zu fahren oder auch gemeinsam zu trainieren. Da schließe ich auch direkt meine nächste Frage an. Habt ihr dann auch, wenn du sagst, in der Family war Sport schon immer ein großes Ding, habt ihr dann früher auch viel Zeit, mal abgesehen vom Urlaub, zusammen beim Sportmachen verbracht? Oder schon eher jede von euch im jeweiligen Verein und dann eher in den einzelnen Sportgruppen?
Nee, es war schon auch so, Wochenende war es meistens dann, also vor allem mit unserem Vater zusammen unterwegs, dann Radtouren. Aber wir waren auch viel in den Vereinen. Also ich war im TSV Bayern 04 Leverkusen. Das war mein Triathlon-Verein.
Mhm.
Also, kann ich noch vorhin gar nicht gesagt. Genau, ich bin in einem schönen Monheim am Rhein aufgewachsen. Das liegt genau zwischen Düsseldorf und Köln. Und wie gesagt, der nächste Verein war so Leverkusen. Und deshalb, genau, war ich da im Verein, hatte da so meine Trainingsgruppe. Aber so Radfahren, Radsport, das war dann eher immer mit der Familie, wobei ich dann auch zum Verein bin nach Essen, weil das so der, ich sag jetzt mal, mit der größte Verein in NRW war oder so in der Nähe. Das war zwar auch ein bisschen weg von uns, aber dann wurden wir da auch immer für samstags zum Training hingefahren. Und teilweise im Winter bin ich dann nachmittags noch zum Lauftraining.
Okay, krass.
In Leverkusen, also erst morgens irgendwie 10 bis 12, 2 Stunden Mountainbike-Training in Essen und dann nachmittags hatten wir den letzten Timeslot in der Leichtathletikhalle und dann gab es dann nochmal 1,5, 2 Stunden Lauftraining.
Cool. Ja, ich weiß ja jetzt heute von dem heutigen Trainingsplan, dass ganz manchmal gibt es auch noch ein bisschen Laufen drin, gerade tendenziell eher in den Wintermonaten natürlich. Heißt, das Laufen ist noch so ein bisschen mit drin, aber mit Sicherheit deutlich weniger als damals.
Ja. Ja, es war sonst auch immer Tradition, Winterlaufserie in Leverkusen zu machen und sowas. Und dann, ich glaube, so die letzte Saison, wo das noch ich muss mich überlegen, ob das 2017 oder 2018 war. Da bin ich Deutscher Meister im Cross-Duathlon noch geworden. Ich glaube, es war 2017. Also nicht, ich weiß nicht, wie welche Altersklasse, ob das dann auch 19 oder nee, bei Triathlon war es ja ein bisschen anders. Jugend.
Müsste der Jugendtitel gewesen sein.
Ja, fand ich dann, also hatte ich zumindest auch eine DTU-Medaille.
Ja, dann hast du ja eigentlich dann, bevor du richtig durchgestartet bist im Mountainbike-Sport, eigentlich das Kapitel Triathlon dann noch so wirklich, ich will nicht sagen abgeschlossen, aber auf jeden Fall noch auf so ein Niveau angehoben, dass du mit mehr als erhobenem Haupt dann sagen konntest, hey, ich fokussiere mich jetzt auf das, was mir noch mehr Spaß macht,
ja,
nämlich dem Mountainbike-Sport. Cool. Wenn du jetzt überlegst, nachdem 2017 dann der Titel im Cross-Duathlon kam, wie hat sich denn dein Training gestaltet in den Jahren, jetzt gerade vor der Zeit, bevor du angefangen hast, mit Philipp zu trainieren?
Ich war sonst, habe ich eigentlich das zusammen mit meinem Vater gemacht.
Mhm.
Und ich würde sagen, das hat auch so in der Jugend gut funktioniert. Genau, also eigentlich fing das dann auch an, dass ich mit 16 bin ich sogar auch dann deutscher Meister geworden, also es war dann um 17. Und dann ging es im Mountainbiken eigentlich so ganz gut weiter. Bin dann, hatte dann auch, ja, mit Junioren ist es so, dass dann auch erstmals alles internationaler wird. Es gibt so Junior Series Rennen, wo, ja, es dann zwar noch europäisch, aber zumindest die Besten von Europa sind meistens bei diesen Rennen da. Aber konnte dann in meiner zweiten Juniorensaison auch Dritter bei der EM werden, auch wieder Deutscher Meister und ja, einer immer noch meiner wichtigsten Erfolge, Zweiter bei der Junioren-WM.
Mhm.
Und ja, es war, fand es jetzt nie so als irgendwie besonderes Training. Oder was heißt, es war immer so. Mein Vater hatte parallel einfach seine so Trainerscheine gemacht, sich selber ein bisschen angelesen,
mhm,
angeeignet, uns da so reingewachsen. Und so haben wir dann eigentlich das Training gemacht, bis ich dann 2023 zu Philipp gewechselt bin.
Jetzt ist es natürlich für deinen Vater dann auch eine Rolle. Er ist euer Vater, ja, weil ich gehe davon aus, dass er nicht nur sich dann auch um dein Training gekümmert hat, sondern auch um das Training für den Rest der Family.
Ja.
Wie war das dann auch für ihn vielleicht oder für euch auch, weil es sind ja zwei Rollen, die ja dann passieren. Es ist einmal die Trainerrolle und die Vaterrolle so ein bisschen. Und manchmal kann sich das überschneiden oder manchmal sorgt es vielleicht auch für Reibereien.
Also das ist, ich glaube, das war auch mit dann einer der Gründe, warum das dann, also ich gesagt habe, ja, ich möchte es einen anderen Trainer haben, weil das einfach, ja, ich glaube, das ist wirklich ein schwieriges Verhältnis werden kann zwischen Trainer, Vater, Sohn, weil, also, ja, speziell, es wird beim emotionaler, und wo man dann auch sagen muss, okay, ja, dann für sich so selber. Es hat auch etwas gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, nee, ich glaube, ich brauche jemand anderen. Was natürlich dann auch eine schöne Konstellation ist, so, also auch, sagen wir mal, okay, man hat schon ein paar Erfolge gefeiert zusammen, aber dann vor allem so in meiner Verlauf- und 23-Zeit habe ich dann schon gemerkt, okay, ich glaube, es war dann auch dem geschuldet, dass man auch gemerkt hat, okay, es wird extrem professionell.
Mhm.
Die anderen haben wirklich, ja, trainieren halt auf Top-Niveau. Und da braucht man halt jemanden, der das quasi als seinen Hauptjob macht. Und mein Vater hat eine eigene Firma, also Metallbau.
Mhm.
Und ja, das ist halt dann einfach. Also ich mittlerweile kann man sagen, das ist so, ein Trainer sein ist so sein Hobby. Und über die letzten Jahre ist er auch erst Landestrainer und jetzt seit letztem Jahr ist er auch Junioren-Bundestrainer.
Mhm.
Hat er auch seinen Weg gemacht und ja, also ich sehe das immer noch schwierig auch, dass er Bundestrainer fand ich, ist, auch wenn er jetzt nicht mein Bundestrainer ist, sondern nur für die Junioren. Fand ich im ersten Moment nicht so gut, weil es dann wieder, wenn wir zusammen bei WMs oder so sind, überschneidet sich wieder die Rolle Vater-Trainer. Aber ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen, dass man lernt, was hat er auch gesagt, was für ihn, was, wie soll ich sagen, ihn erfüllt, mhm. was ihm Spaß macht. Und das ist, glaube ich, schon was darauf genau zutrifft. Und wo man jetzt mit diesem ein Jahr kann ich sagen, okay, er hat einfach schon, das mit mir, meiner Schwester, mit meinem Bruder, ist er diese ganze Phase durchlaufen. Und ich glaube, was er da gelernt hat, ist, glaube ich, für so Juniorensportler, ich sag, für die ist auch Training wichtig. Aber ich glaube, dass man da gewisse Werte den Sportlern mitgibt und auch sagt, okay, Schule ist schon wichtig. Es wäre gut, wenn du es machst.
Ja, absolut.
Oder andere Dinge und auch vielleicht die Eltern ein bisschen von den Sportlern löst und sagt, lass die Sportler mal ihren Weg gehen. Ich glaube, dass mein Vater das auch so ein bisschen lernen musste. Und das vielleicht jetzt auch anders sehen kann und den Eltern sagen kann, ja, ich war auch mal in eurer Situation. Aber ist vielleicht besser, wenn ihr ein bisschen Abstand haltet oder nicht vielleicht überall mit reingrätscht.
Cool, das war jetzt eine richtig gute, richtig ehrliche, richtig offene Beschreibung eigentlich von dem, was im Verlauf von ein paar Jahren passiert ist, oder wo auch die Schwierigkeiten liegen. Weil was man ja auch sagen darf, ist, dass gerade dieser Rollenwechsel von Eltern, Trainer, weil unsere Eltern sind immer Personen, denen wir uns öffnen wollen, denen wir uns öffnen können. Und auch gerade dann, wenn es im Sport vielleicht nicht so gut läuft. Weil auch dann hat man jemanden auch, wir sind jetzt in einem ähnlichen Alter, aber wenn wir mit unseren Eltern sprechen, wissen wir, die sind schon seit es uns gibt es die nochmal doppelt so lange. Bisschen kürzer, bisschen länger, je nachdem. Aber trotzdem sind es einfach so Bezugspersonen, mit denen wir über alles sprechen können. Und gerade eben diese Rolle, wenn man im Training so auf Performance auch aus ist, weil es auch Teil des Jobs dann später wird oder auch Teil der Entwicklung für Sportler sein muss,
ja.
Dass halt diese Rollenvermischung echt ein gutes Maß an Kommunikation braucht von beiden.
Ja.
Und das nicht immer leicht ist. Und du hast jetzt auch schön beschrieben eigentlich, dass das Verständnis, was du auch dann für einen Vater hast, dann, dass es auch für ihn gar nicht leicht ist, diese Rolle so zu sehen, mal nur als Trainer oder nur als Vater. Und was, glaube ich, ja was super schön ist, letztes Jahr war ich mit Philipp gemeinsam auch bei einem Wettkampf, den du gemacht hast, beim Bike the Rock in Heubach, danke sehr, in der Nähe von Schwäbisch Gmünd. Und euer Vater war auch dort und war natürlich auch mittendrin im Geschehen und ist, glaube ich, in der Zeit, in der ich dann an einem Punkt am Anstieg stand und mir regelmäßig angeschaut habe, wenn ihr wiedergekommen seid, ist er 15 Mal hoch und runter gerannt und stand immer bereit mit Ersatzreifen, mit Trinkflasche und Co. Und glaube ich gerade, dass ja, er mag diese Rolle auch ausführen, weil er da jetzt auch Junioren-Bundestrainer ist. Und weil er da auch die Verpflichtung hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, er würde es auch trotzdem machen, selbst wenn er nicht Union-Bundestrainer wäre, dass er einfach zu den Rennen, zu denen er kommen kann, dass er dort mitkommt.
Ja, ja, auf jeden Fall, aber genau das, dass er da halt hoch und runter rennt, ist halt auch teilweise so ein Punkt, wenn die Eltern vor dem Rennen nervöser sind als man selbst, dann ist das vielleicht auch nicht hilfreich.
Das stimmt.
Das merkt man dann schon auch, oder das war auch dann teilweise, was ich gemerkt habe, wenn die Anspannung einfach bei beiden sehr hoch ist, das ist Konfliktpotenzial und wo man dann irgendwann auch sagen muss, okay, das ist es ist so schwierig zu trennen und ich glaube, wenn dann waren es verschiedene Punkte, wo wir dann gesagt haben, oder es war dann vielleicht auch mehr meine Entscheidung, mit der er sich dann auch abfinden musste oder anfreunden musste. Aber ja, es ist dann, glaube ich, einfacher, das so ein bisschen zu trennen und nicht dieses, ja, also.
Ja, nicht diese starke Vermischung einfach zu haben. Einfach auch, du hast es eben auch sehr schön gesagt, da sprechen wir als Coaches jetzt hier bei Kickers auch ganz oft drüber. Das geht nicht nur um Leistung, sondern auch um Wertevermittlung. Und du hast es gerade eben schön gesagt, gerade vor allen Dingen im Juniorensport ist Trainingsziele zu haben wichtig. klar, weil es geht in der Richtung, die professioneller werden soll. Dafür sind auch die Nationalkader da, aber eben auch ganz viel um Wertevermittlung und Entwicklung der jungen Menschen, die dort sind. Und du hast auch das Beispiel genannt mit, dass eine Ausbildung nicht unwichtig ist, weil vorbereitet zu sein für den Zeitpunkt, wenn einem eine Karriere vor der Tür steht im Profisport, es kann trotzdem immer diese Karrierewunsch oder diese Karrieremöglichkeit kann relativ schnell vorbei sein.
Ja.
Weil ja auch, das wissen wir auch, es gibt sowas, das nennt sich die Sporthilfe. Die Sporthilfe ist immer noch stark dafür verantwortlich, dass viele Profisportler sich ihr Profisportler-Dasein finanzieren können.
Ja.
Und nicht nur alleine, weil sie bei jedem Wettkampf genug Preisgeld abgreifen, ja, sondern das passiert bei den wenigsten Wettkämpfen dann ja auch, dass man dann in der Lage ist, sich von dem Preisgeld zu finanzieren. Das sehen wir ja bis, das sieht man jetzt in allen Sportarten, dass das so passiert. Heißt, das ist eine ganz wichtige Komponente, eben sich auch Gedanken zu machen über eine Ausbildung oder über eine Möglichkeit, wenn das mal endet, dass die Profikarriere doch nicht möglich ist.
Ja, das, also für mich war das so, wurde das mir auch in meiner Familie eigentlich, es war immer Schule ist das Wichtigste. Ohne Schule, wenn die Schule nicht läuft, dann läuft es mit dem Sport nicht. Und das war glücklicherweise, ja, also ich war nicht auf einer besonderen Sportschule oder so, aber wir hatten 60 Minuten Stunden und ich hatte irgendwie, ich weiß nicht wie, aber dadurch haben wir es irgendwie so hinbekommen, dass ich eigentlich fast nie, also so gut wie nie Nachmittagsunterricht hatte. Und ja, kann auch sagen, dass mir dann so naturwissenschaftliche Fächer, Mathe, ist mir dann tendenziell auch eher leicht gefallen.
Deswegen auch das Maschinenbaustudium.
Genau, so dass ich da glücklicherweise ganz gut durch meine Schulzeit durchgekommen bin. Aber entsprechend auch so mit dem Gedanken ins Studium rein bin und dachte, das Ding mache ich jetzt hier in 3 Jahren runter.
Und noch die Profisportkarriere nebenbei.
Nebenbei werde ich Profi. Ich gehe jetzt einfach mal chronologisch so weiter. Ich habe dann ein Maschinenbaustudium in Aachen angefangen, weil es durfte dann nicht auch nur irgendein Maschinenbaustudium sein, sondern ich hatte natürlich auch einen gewissen Anspruch.
Mhm.
Wollte an einer der Unis in Deutschland Maschinenbau studieren. Habe dann aber nach dem ersten Semester relativ schnell gemerkt, das ist nicht wie in der Schule und so ein bisschen Profisport und ein bisschen studieren.
Ganz schön tough.
Ja, das funktioniert so nicht und habe dann in meinem ersten U23-Jahr war dann das Jahr, also 2019, so ein bisschen, es war jetzt auch nicht schlecht, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, okay, so diese Parallelbelastung, so wie ich das gemacht habe, hat auf jeden Fall nicht funktioniert und das, du hast es auch vorhin angesprochen, mit der Deutschen Sporthilfe.
Mhm.
Genau, ich bin jetzt ich habe gerade überlegt, seit 9 Jahren im Förderpool oder im 9. Jahr von der Sporthilfe und es ist, ja, wie du gesagt hast, in vielen Sportarten ermöglicht das erst den Sportlern überhaupt den Sport zu machen. Im Radsport kann man das, also zum einen hängt es dann auch noch davon ab, ob die Sportart olympisch ist oder
nicht.
Je nachdem, wie viel Unterstützung man bekommt. Da bin ich im Cross-Country vielleicht noch ein bisschen glücklicher dran als mancher Langdistanz-, Mitteldistanz-Triathlet.
Mhm. Ja, definitiv.
Weil was bei mir dann auch noch dazu kam, war 2020 bin ich in die Sportfördergruppe der Bundeswehr
gekommen.
Und das war am Anfang nur so, ja, ich mach das mal, aber je länger ich da in der, also diese Vorzüge genießen kann, desto mehr weiß ich das zu schätzen, weil, also ich hatte selber auch vorher Vorbehalte gegen die Bundeswehr und war jetzt nicht so der größte Fan davon. Aber wenn man sich damit beschäftigt, wie das ganze Sportfördergruppensystem entstanden ist, dass es nicht die Bundeswehr gesagt hat, wir möchten Sportler fördern, sondern dass auch quasi, ja, die Bundesregierung sich gedacht hat, okay, wir müssen Sportler fördern, aber wir können jetzt nicht einfach so Geld überweisen. Mhm. Wobei das jetzt auch über die Sporthilfe ein bisschen anders geregelt ist, dass man nicht unbedingt solche Sportförderstellen haben muss, die es auch noch bei Polizei und Zoll gibt. Aber ja, es war auch für mich war es auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung, dass ich gemacht habe, weil nachdem ich dann doch noch ein paar Jahre mein Studium versucht habe, aber bin ich vor 2 Jahren an eine Fernuni gewechselt. So eine Fernuni kostet aber extrem viel Geld und da habe ich das Glück, dass das eben die Bundeswehr übernimmt, weil wie für alle anderen Soldaten auch, sie sich quasi drum kümmert, was ihre Soldaten nach dem Dienst, und mein Dienst ist quasi meine Sportkarriere, was sie da machen und so, ja genau, da schließt sich wieder der Kreis, dass ich da seit ein paar Jahren schon, aber immer noch dabei bin, mein Maschinenbaustudium zu betreiben und ja.
Genau. Ja, vielleicht haben wir ein paar Leute da draußen, die schon mal irgendwann in ihrem Studium mit ein bisschen Mathematik, technischer Mechanik und Co. beschäftigt waren. Ich selbst auch. Ich weiß, wie hart es ist. Weiß, wie hart die Prüfungen sein können, gerade wenn man an eine der Unis geht, wie du es auch so schön beschrieben hast. Und man stellt sich das am Anfang dann häufig leichter vor und merkt dann, scheiße, es ist ganz schön tough. Und es ist auch wirklich richtig, es ist harte Arbeit, das zu tun. Und vor allen Dingen ist es Arbeit, die Zeit nimmt. Und da kommen wir natürlich zu der Komponente im Profisport.
Ja.
Braucht der Körper, der Mensch dahinter auch Zeit zum Regenerieren, Zeit zum Trainieren. Und da hilft entsprechend dann natürlich die Sporthilfe sehr viel weiter. Und gerade auch, dass es das System gibt, ist natürlich grundsätzlich erstmal gut. Man kann sich jetzt darüber streiten, wer dort alles reinkommt und wie leicht es ist, dort reinzukommen. Weil auch da gibt es natürlich, das kennst du auch, gibt es Hürden dafür, um dort in die Förderung reinzukommen. Und es ist nicht einfach so, dass man sich meldet, hey, ich mache Sport, ich würde gerne reinkommen und das war's. Sondern das erfordert ein bisschen mehr. Vielleicht für alle, die da draußen jetzt auch hellhöriger geworden sind, die Lust haben, sich darüber mal zu informieren. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht den ganzen Prozess dazu erklären, weil der ist auch relativ langwierig, beziehungsweise beinhaltet auf jeden Fall auch ein paar Dinge. Die kann sich auf jeden Fall mal informieren, was das eigentlich bedeutet, im Profisport sich um eine Förderung der Sporthilfe auch so ein bisschen zu bewerben oder auch darum zu kümmern, das überhaupt zu bekommen, weil das auch ein Stück Arbeit ist. Also das muss man definitiv auch sagen. Wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben vorhin drüber gesprochen, die Trainertätigkeit deines Vaters für euch und dann die Übernahme von Philipp 2023. Weiß nicht, wie bist du auf Philipp gekommen, beziehungsweise wie seid ihr damals in Kontakt gekommen? Weißt du das noch?
Ja, also ich hatte ja mein Triathlon-Background und es war so, dass Philipp damals mit Theresia Schwenk schon zusammengearbeitet hat, die als Mountainbikerin unterwegs war und dann, ich mich halt dann, es, bei mir war es halt so, okay, es war jetzt nicht von jetzt auf gleich, sondern es war schon so ein längerer Prozess. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, jetzt möchte ich das machen. Habe mich beschäftigt, okay, welche Option habe ich denn an Trainern? Und die Option, die es jetzt so in Deutschland gab, oder das, was ich da hatte, war irgendwie nichts, so, ich sage jetzt mal von so reinen Mountainbike-Trainern, wo ich irgendwie gedacht habe, okay, das ist ein Match. Und vor allem ist es auch so, ich dachte, okay, wenn ich möchte schon jetzt einen Trainer haben, der gut ist. Mhm. Also oder nicht gut ist, sondern der richtig gut ist. Mhm. Weil ich sehe das immer auch eigentlich als langfristige Arbeit, die man dann zusammen startet. Und das sollte dann passen und sollte auch jemand wirklich Kompetentes sein. Und ich dachte, okay, diesen Triathlon-Background, den ich habe, der eben auch noch verbindet, dass ich eigentlich über den Winter immer viel gelaufen bin und so Alternativsportarten gemacht habe oder ja nicht nur Rad gefahren bin, dass es halt mit Philipp ganz gut vielleicht passen könnte und habe dann über die Theresia eben angefragt und so kam der Kontakt dann zum Philipp zustande und dann kam raus, dass der Philipp auch noch ein Mountainbike-Fan ist oder selber gerne Mountainbike fährt und ich glaube, das hat dann bei ihm auch so ein bisschen ihn gekitzelt, dass der da
Ja, definitiv. Ich glaube, wir kennen beide das Gesicht, wenn Philipp Mountainbike fährt. Ja. Das ist sehr, sehr einprägsam. Ich habe letztens, ich glaube vor 2 Wochen, als ich mit Philipp gesprochen habe in der Aufnahme, mit ihm auch drüber gesprochen, über sein Sportgesicht, nenne ich es immer ganz gerne.
Ja.
Dass man eben die Freude, gerade beim Mountainbiken speziell, sehr, sehr deutlich ansieht. Und ich denke, er war ja mit Sicherheit auch mit dir und deinem Bruder schon das ein oder andere Mal auch gemeinsam Mountainbiken. Und du kannst es bestimmt bestätigen, dass die Freude ist wirklich sehr, sehr stark sichtbar und spürbar, was ja richtig cool ist. Was hat sich denn, nachdem ihr dann begonnen habt, für dich im Training geändert? Weil ich denke, es war ja auch für dich auch erstmal eine Umstellung, eine Sache von Einlassen auf neue Dinge, die vorher nicht so da waren, die ungewohnt waren. Wie war das für dich?
Ich würde sagen, es war jetzt schon deutlich strukturierter. Ich glaube, das war auch, also ich habe dann teilweise mein Training auch selber gemacht. So, ja, und es war einfach ein bisschen Chaos drin.
Mhm.
Also es war, ja, ein bisschen chaotisch, kann man sagen. Und das war jetzt halt dann deutlich strukturierter. Was bei mir auf jeden Fall und auch noch, glaube teilweise zu anderen Mountainbike-Athleten anders ist, dass ich häufig so 2 Einheiten am Tag trainiere. Das war auf jeden Fall auch noch ein großer Unterschied. Und ja, also es war einfach deutlich, deutlich strukturierter, wissenschaftlicher, mehr testen. Mehr Geräte im Training benutzen. Und also das war eigentlich auch genau das, was ich mir so vorgestellt habe oder davor erhofft hatte. Wenn man das auch sieht, wie viel sich da in den letzten Jahren getan hat, was es mittlerweile alles für Geräte gibt. Von Moxie bis halt selber Laktat messen, von gewissen von Leistungsdiagnostiken bis was auch ein großes, also das war was beim Philipp, klar, das Training war ein der große Unterschied, aber ich glaube, Philipp ist auch an dieses Gesamtpaket dran gegangen. Okay, wenn du zum Beispiel nicht richtig gesund bist oder deine Mikronährstoffe nicht stimmen, dann bringt das beste Training nichts, sondern es ist halt immer dieses Gesamtsystem betrachtend. Und ich glaube, da, das waren große Veränderungen. Ich würde nicht sagen, dass das vorher irgendwie komplett schief lief bei mir, oder zum Glück. Aber ich glaube, vor allem in dem Sport oder in dem Leistungsniveau, wo ich dann mich bewege, sind solche Basics einfach extrem wichtig. Also ich habe quasi beim Philipp erst nochmal gelernt, die Basics richtig zu machen.
Mhm.
Genau.
Ja, das hast du ja schön beschrieben, dass dieses, da sprechen wir auch ja intern ganz häufig drüber bei uns bei Kickers, über dieses Gesamtsystem. Und nur ein gesunder Körper wird in der Lage sein, zu performen und Leistung zu bringen. Und ich glaube auch, dieses Thema, das ist jetzt schon angesprochen, mit 2 Einheiten am Tag, das ist was, das geht mir jetzt gerade auch, selbst die ich eine Profi-Radsportlerin betreue, auch so, für die ist es auch eine große Umstellung, auf einmal jetzt 2 Einheiten am Tag zu haben und nicht mehr nur eine längere. Aber für diese 2 Einheiten gibt es natürlich einen ganz, ganz klaren Grund, aber ist natürlich eine Umstellung. Und einer der Gründe, die dahinter liegen, um es nur einen von wenigen zu nennen, ist natürlich die energetische Komponente, weil ja gerade auch im Profisport, wenn ein Leistungsniveau eine gewisse Ausprägung hat, auch Trainingsbereiche dafür sorgen, dass ein ziemlich hoher Energieverbrauch da ist.
Ja.
Das kennst du auch, ja. Du wirst den ganzen Tag im regulären Training eigentlich gefühlt mit Essen, Trinken beschäftigt sein, um adäquat die Nährstoffe, die Kohlenhydrate, das Protein, die Mikronährstoffe, wie du es eben auch schon gesagt hast, reinzukriegen, damit dein Körper gesund bleibt,
ja,
und auch beim Training leistungsfähig bleibt. Hat sich denn für dich vielleicht auch vom Fueling im Training selbst was geändert, nachdem du angefangen hast mit Philipp?
Ja, ja, genau. Also es war auch, ich würde sagen, ich war nie der Typ, der im Training nichts gegessen hat. Aber ja, dann, das wurde auf jeden Fall nochmal auf ein neues Niveau gehoben und auch nochmal, also ich würde sagen, das hat sich über die letzten Jahre nochmal mehr gefestigt, dass ich wirklich eher ein bisschen zu viel fuelen muss, auch so von sag mal, meiner natürlichen Gegebenheit, die ich habe, bin ich eher so eine Energievernichtungsmaschine und nicht so eine Effizienzbombe. Aber ja.
Das bringt ja auch Vorteile mit für dich in dem Sport, den du machst, weil es dir auch immer wieder ermöglicht, kurze Zeiträume mit sehr hohem Energieaufwand, kurze Zeit viel Energie rausschleudern, bedeutet auch wieder immer kurze Zeit viel Energie ins Pedal bringen, bedeutet hohe Leistungen, die ins Pedal kommt, was ja auch was sehr Positives ist. Also ich glaube auf jeden Fall, Energiefresser in der Hinsicht durchaus als positive Komponente deiner Leistungsfähigkeit. Weil sie dir eben ein sehr breites Spektrum ja auch an Leistungen ermöglicht. Aber gewisser, da kommen wir wieder zurück zu einem Massenstart bei einem Rennen. Wenn du aus der zweiten, dritten Reihe startest und erstmal deinen Weg nach vorne kämpfen musst und erstmal ganz viel Energie dafür verbrauchen musst, dann bist du natürlich zum Zeitpunkt, zu dem du vorne ankommst, erstmal energetisch ganz schön vorermüdet und musst ganz schön darum kämpfen, dass du vorne dabei bleibst. Oder es kann sich zu einem späteren Zeitpunkt im Rennen auf jeden Fall auch auswirken, weil du schon so viel Energie verbraucht hast. Heißt, da kommt auch so ein bisschen dazu, ist es nicht nur aufs Pedal treten und los geht's und versuchen nach vorne zu kommen, sondern auch zu wissen, dass es vielleicht auch dieses Gesamtpaket, von dem du gesprochen hast, auch einfach zu wissen, was kann mein Körper leisten? Wozu bin ich in der Lage? Wird es mich weiterbringen, direkt vom Start Vollgas loszufeuern? Und dann nach Runde 2 abgehängt zu sein? Ja. Oder muss ich das Rennen vielleicht anders angehen? Das ist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, kannst gerne auch gleich mal sagen, wie du das siehst, auch eine Komponente, die ihr bestimmt auch nochmal häufiger durchgesprochen habt.
Ja, aber genau das ist noch so zum Teil das Problem oder in dieser Zwickmühle, wo ich gerade stecke, weil ich das da ja schon ein bisschen aufpassen muss, weil ja, ich würde mir jetzt beschreiben, dass ich noch auf dem Weg in die Weltspitze bin. Oder heißt, ich muss halt irgendwie so Startposition 40, 50 immer starten oder bin jetzt die letzte Saison da immer gestartet. Und da heißt es halt einfach, ich muss erstmal starten mit den anderen und alle wollen halt nach vorne. Und zum einen muss man das Tempo aber dann auch mitgehen, aber auch halt nicht zu viel mitgehen, also nicht überziehen, weil es gibt auch einige Kandidaten, die halt dann überziehen und wie du gesagt hast, dann nach der zweiten Runde den Parkschein ziehen.
Genau, richtig.
Aber ja, das ist halt genau das Besondere von dem Cross Country. Da fällt mir auch ein, wir haben noch eine Sache, das ich bei der Beschreibung von meiner tollen Sportart vergessen. Im Weltcup-Format, also genau, wir haben das olympische Cross-Country geschrieben, aber der Weltcup, der besteht auch noch aus einem Qualifying, kann man sagen.
Stimmt, ja.
Short-Track. Der ist irgendwie einen Tag oder zwei Tage vorher und das ist eigentlich das Cross-Country-Rennen in einem Kurzformat, über 20 Minuten, kleinere Runde, meistens auch ein bisschen nicht ganz so technische Runde, dass alles ein bisschen taktischer ist. Und dieser Short-Track bestimmt dann die Startreihenfolge für die ersten drei Reihen. Aber es dürfen nur die Top 40 starten und da habe ich es jetzt zum Ende der letzten Saison halt zum ersten Mal reingeschafft und das ist zum Beispiel auch was mir eher liegt und mir dann auch, ja, ich hoffe, dieses Jahr ein bisschen häufiger die Möglichkeit gibt, auch von weiter vorne zu starten.
Ja, da kommen ja natürlich die Fähigkeiten von dir als Energiefresser dann perfekt zum Tragen. Diese Tätigkeit als Energiefresser, wenn wir sie so mal nennen wollen, die ist eigentlich eine sehr gute Überleitung zu einem anderen Thema. In deinem Trainingsplan spielt nicht nur das Radfahren eine Rolle, sondern du wirst die meisten Stunden pro Woche im Training auf dem Rad verbringen, aber auch diese Gesamtgesundheit von deinem System kann nur gewährleistet sein, wenn auch die Muskulatur an deinem Körper alles an Ausdauertraining puffert. Weil irgendwann kommt sonst das Problem, dass dein Herz-Kreislauf-System natürlich super on point ist, aber der Muskelbandapparat am Körper, gerade der Muskelapparat, dann gar nicht bereit dafür ist, so viel Last im Training auch zu bewältigen. Und diese, sag ich mal, Fähigkeit des Energiefressens, die wird bei einem klassischen Krafttraining, wenn du das machst, sehr regelmäßig noch weiter ausgeprägt. Ja. Deswegen ist ja dein Trainingsplan gar nicht so voll mit einem hochintensiven Krafttraining, wie das vielleicht viele von außen denken würden, sondern da spielt nämlich eine ganz andere Komponente. Wir nennen es immer gerne das die Kick-Ass Athletics oder das PNF. Das spielt auch bei dir eine große Rolle. Und ich weiß nicht, wie oft machst du es aktuell pro Woche?
Zweimal, auf jeden Fall zweimal. Ich hatte auch, teilweise habe ich Phasen mit dreimal die Woche, aber teilweise baue ich so ein Mini-Kursprogramm auch noch vor Trainingseinheiten ein.
Sehr gut.
Und das war tatsächlich auch so ein Punkt, der auch noch so ein, also ich habe häufig eher Krafttraining gemacht und auch Athletiktraining, aber ja, dieses klassische Kick-Ass-Athletics, was ich mit Philipp gemacht habe, ist auch sowas, seitdem habe ich schon auch deutlich weniger Rückenschmerzen. Das ist auch was beim Mountainbiken ist, einfach durch die ganzen Schläge.
Belastung, ganz viel.
Belastung, merkt man das dann schon häufiger irgendwie im Rücken. Und grundlegend, also bei mir war oder ist, weiß ich, würde nicht sagen, dass wir haben es im Griff, das Problem, aber es ist ganz klar, die ganze Power muss halt auch von der Hüfte gehalten werden. Und bei mir war es tendenziell die Hüfte ein bisschen schwach. Das heißt, ich habe ordentlich Power in den Oberschenkeln, aber wenn halt die Hüfte das Ganze nicht hält, dann führt das zu Problemen oder kann.
Vor allen Dingen, je länger du dann auch auf dem Rad sitzt und je länger du in der Lage sein musst, hohe Leistungen auch zu gehen. In einer halben Stunde wirst du es nicht merken, aber sobald es dann über die halbe Stunde hinausgeht, oder bei einem längeren Training, definitiv.
Genau. Also das ist wie gesagt grundlegend, weil bei mir ist also mir macht Krafttraining schon auch Spaß, weil ich das also passt zu meinem Körperprofil oder meinem
ist natürlich, weil du die Kapazität hast, viel Energie in kurzer Zeit zu verbrauchen, macht es natürlich auch Spaß, weil es sich entsprechend auch gut anfühlt und ja auch schnell Fortschritte möglich sind dann.
Genau, aber ich habe auch festgestellt, dass es so, selbst ohne so viel Krafttraining bei mir, also im Sprint wie 1500 Watt im Peak zu fahren, klappt auch so ohne Krafttraining ganz gut.
Ja, ich glaube, das ist jetzt eine gute Message an alle da draußen, dass Krafttraining hat definitiv auch eine Daseinsberechtigung, aber gerade im Ausdauersport, wenn wir eine gewisse Komponente, nämlich den Kohlenhydratverbrauch oder eine VLA, heißt eine Laktatbildungsrate, die unmittelbar verantwortlich ist dafür, wie effizient oder ineffizient jemand mit den Kohlenhydraten, die er oder sie zur Verfügung hat, umgeht, sowohl im Training als auch im Wettkampf. Wenn die so ein bisschen in Schach gehalten werden will, dann ist natürlich ein Krafttraining eher fehl am Platz, gerade ein Krafttraining, was dann immer wieder über kurze Zeiträume sehr hohe Lasten bewegt, was dann Richtung Maximalkrafttraining geht, weil dadurch die Bildungsrate noch weiter nach oben abrauscht und dadurch der Energieverbrauch trotz all dem Training, was wir im Ausdauerbereich machen, eigentlich ähnlich bleibt, wenn nicht sogar noch ineffizienter wird und du noch eher in der Lage bist, kurz über wiederholte Zeiträume Energie zu verbrauchen und gar nicht in der Lage bist, über einen langen Zeitraum viel Energie zur Verfügung zu stellen, anstatt eben diese submaximalen Energieverbräuche immer drin zu haben. Kann ich auch nur bestätigen als Radfahrer, jetzt für alle, die dem Podcast zuhören. Auch für mich im Training sind die Kick-Ass Athletics oder das PNF ein ziemlich starker Gamechanger. Deswegen auch ja alle, wir bieten das ja auch als Educations an. So wie du das damals mit Philipp im 1:1 gemacht hast und er dir die ersten Übungen gezeigt hat und du am Anfang auch nach dem ersten Mal mit Sicherheit ordentlich Muskelkater hattest. Obwohl.
Das ist, wenn man sich das erste Mal macht, denkt man sich, was mache ich hier eigentlich? Das ist doch kein Training. Das ist, also eigentlich fühlt sich teilweise an wie Yoga. So von der Vorstellung. Und ja, aber es ist wirklich, und es macht auch, man muss auch lernen, sich selber die Bewegungen richtig auszuführen, zu fühlen, dass man es richtig ausführt, weil es da auch ganz viel um die richtige Ansteuerung geht der Muskeln. Und ja, wie gesagt, da braucht man schon ein bisschen ein, zwei, vielleicht auch drei, vier Sessions mit Philipp gebraucht. Oder es ist immer noch so, dass es unter Beobachtung von Philipp, ich meine, heute war ich auch wieder bei Philipp, wo wir das gemacht haben, dass das einfach nochmal einen Unterschied macht, immer wieder da halt ein Update drauf zu liefern, dass man da auch eben richtig arbeitet und eben nicht verfälscht.
Ja, weil auch da natürlich, wenn man Kompensationsmechanismen selber drin hat, die wird man auch bei den Übungen dann leichter Gefahr laufen, dass man sie nutzt. Für uns sind die Kickers Athletics natürlich elementare Teil auch von unserem Coaching im Individual-Bereich, weil Philipp und Laura das natürlich auch an uns weitergegeben haben, was sie zusammen dann auch mit dem Chris damals wirklich entwickelt haben. Und die Idee dahinter ist ja wirklich auch nicht nur den Körper zu kräftigen und einem Maximalkrafttraining so nahe zu kommen wie möglich, ohne eben maximale Lasten zu bewegen, sondern auch vor allen Dingen die muskuläre Ansteuerung zu erlernen. Weil wir auch durch unseren sitzenden Alltag, ich meine, wir sitzen jetzt auch hier in der Kabine seit einer Stunde ungefähr an Ort und Stelle, ohne uns groß bewegt zu haben. Wenn wir gleich aufstehen oder gleich bei dir das Bikefitting machen, was jetzt gleich ansteht, aber brauchst du auch erstmal, bevor wir Beweglichkeit testen, 10, 15 Minuten ein bisschen warm fahren, dass du besser durchblutet bist. Aber das hat natürlich dann auch wirklich da das Ziel, dass Dinge wie eine Hüfte, die hohe Leistungen dann irgendwann nicht mehr supportet, dass die on point ist und dann auch langfristig die hohen Leistungen supporten kann. Weil sobald dann zum Beispiel bei der Hüfte ist das auch ein ziemlich häufiges Phänomen bei vielen Fahrern und Fahrerinnen im Straßenradsport, dass sie dann eher auf die Sattelnase abkippen, das Becken stark kippt und dadurch die Aktivierung oder die Last auf der hinteren Kette komplett wegfällt und alles nur aus der vorderen Oberschenkelmuskulatur kompensiert werden muss. Und das ist natürlich relativ endlich, weil die dann irgendwann ziemlich flott überlastet ist und dann auch alle Stoßbelastung zum Beispiel im Mountainbike-Sport nicht mehr von dem Gesamtpaket der Muskulatur, was du am Körper hast, gepuffert werden können, sondern nur von einem Teil. Und gerade dann können natürlich auch Schmerzen im unteren Rücken und Co. leider auftreten, was wir natürlich nicht wollen oder was du speziell auch nicht willst. Ich finde, du hast gerade auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen bezüglich jedes Update, das ihr zusammen macht, weil das Coaching bedeutet ja auch, dass ihr euch regelmäßig seht. Ja, das heißt nicht, dass ihr euch jeden Monat zweimal seht, aber dass ihr regelmäßige Update-Termine, so wie heute, heute ist ein großer Update-Termin für dich. Heute Morgen war Leonis erst bei Philipp drüben, bei Philipp und Laura zu Hause, hat da noch ein paar Tests gemacht. Jetzt darf er hier einmal mit mir im Podcast sein und dann warten gleich hinten in der Halle auf uns vier Räder, die gefittet werden wollen. Mal schauen, was da dann auf mich gleich wartet.
Muss ich kurz erklären, jetzt fragt sich der eine, okay, wofür brauche ich vier Fahrräder?
Stimmt.
Muss ich schon sagen, aus bisschen aus Stolz auch, kurz was zu sagen, dass ich gestern meine neuen Räder für die Saison abgeholt habe. Ich habe für dieses Jahr mit Avona, einer noch sehr jungen Radmarke aus Deutschland, das Glück, dass ich zusammenarbeite und die gestern auch nochmal persönlich kennenlernen durfte und wirklich sehr sehr überzeugt bin von dem, was sie machen, und für mich als Maschinenbaustudent eine sehr faszinierende junge Marke sind, die, glaube ich, sehr viel Know-how aus der Radindustrie mitbringen. Und jetzt sitze ich eigentlich schon seit gestern Abend auf glühenden Kohlen, weil ich endlich auf diese Räder steigen will. Also, ja, das Mountainbike, das kenne ich schon. Das bin ich jetzt schon ein halbes Jahr gefahren und zwar auch von denen so, ja, wir geben das mal, fahr mal damit. Wenn es dir gefällt, dann kannst du es Restsaison behalten. Und so ein Ansatz war für mich dann auch neu von der Marke. Dann habe ich jetzt gesagt, okay, ich brauche jetzt auch noch ein Gravelrad und ich brauche jetzt auch noch ein Rennrad. Und bin ich sehr, sehr happy mit dieser Zusammenarbeit und damit das eben auch vernünftig, damit ich auch vernünftig drauf sitze, habe ich gesagt, okay, dann einmal mit allem zum Bikefitting.
Ja, da freue ich mich schon gleich, wenn wir uns die vier Räder anschauen. Vielleicht darf man da auch noch erklären, dass ja viel von deinem Training auch gar nicht nur auf Mountainbike stattfindet, sondern auch einfach, um zum Beispiel zu gewährleisten, dass du mal ein längeres Training im Grundlagenbereich wirklich fahren kannst, du dich auch aufs Straßenrad schwingst und dann die Zeit auf dem Straßenrad wirklich draußen verbringst, einfach weil sich da deutlich besser kontrollieren lässt, als wenn du einen Trail hoch oder runter fährst. Und natürlich auch ein bisschen mehr Strecke möglich ist, was auch mal eine ganz gute Abwechslung ist, weil im Mountainbike die durchschnittliche Geschwindigkeit ja deutlich geringer ist und du dann in einem Training auch nicht so weit kommst, zum Beispiel. Denke ich auch sagen. Wenn wir jetzt mal überlegen, das Jahr hat gerade angefangen, das heißt, so langsam geht es immer mehr Richtung erste Wettkämpfe. So langsam wirst du wieder heiß, dass du endlich Rennen fahren darfst. Ich weiß nicht, wie lange war die Pause jetzt seit dem letzten Rennen?
Letzten Rennen war so Anfang Oktober.
Okay, also schon jetzt 3 Monate.
Genau.
Beziehungsweise fast 4 Monate dann, wenn wir den ganzen Oktober noch reinnehmen. Was steht denn jetzt als nächstes an?
Ich brauche auch das Gravelrad, weil ich gesagt habe, ich möchte auch mal ein Gravelrennen fahren. Das hat sich jetzt angeboten, weil wir mit der Nationalmannschaft auch ein Trainingslager in Girona machen. Da fliege ich jetzt am 9. Februar hin. Und zufälligerweise ist am 14., 15. Februar ein Gravelrennen, Santa Val, das halt auch bei Girona direkt ist. Und das ist dann so mein erstes Rennen, wobei ich da mehr nach Lust und Laune oder einfach so mal fahre. Ich habe jetzt auch in der Startliste gesehen, dass Vincent Louis startet. Mhm. Ich glaube, der ist
echt krass.
Auch gestartet. Bin ich auch ein kleiner Fan von ihm.
Sollten jetzt hoffentlich alle kennen, die den Podcast hören.
Das bin ich ja, genau. Und der macht das ja auch jetzt nur so zum Just for Fun. Bei mir kommt noch hinzu, ich habe auch einen Kumpel und auch, ja, bei seinen Podcast-Kollegen, so Modus Offroad heißt unser Podcast, der ist schon, sag mal, ein bisschen professioneller im Gravel unterwegs und wir haben uns früher im Mountainbiken battled und seit 5, 6 Jahren ist das erste Rennen, was wir dann wieder gegeneinander fahren werden und da freue ich mich sehr drauf.
Cool, ja, du hast jetzt schon eine Sache angesprochen, nämlich deinen Kollegen auch Sportkollegen, den Tim, mit dem du oder mit dem ihr dann euren eigenen Podcast habt. Du hast nämlich deutlich mehr Erfahrung im Podcasten als ich auf jeden Fall, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es bestimmt an die 20 Folgen wird es mit Sicherheit schon von euch geben.
Ja.
Roundabout, wenn nicht sogar schon mehr. Heißt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die auch mal Lust haben, sich über den Radsport im Gravel-Bereich speziell und im Mountainbike-Bereich speziell, sich auch mal mehr anzuhören von zwei Jungs, die einfach gerne darüber sprechen, was sie in ihrem Alltag im Training machen und was der Sport auch für sie bedeutet, kann ich nur die Empfehlung aussprechen, da auf jeden Fall auch mal reinzuhören. Ich kann sie auch guten Gewissens aussprechen, weil ich selbst auch schon die ein oder andere Folge gehört habe, weil mich der Radsport natürlich stark interessiert und auch uns hier der Radsport stark interessiert vor Ort. Hört da auf jeden Fall mal rein und hat mal ein bisschen Teil auch von dem Leben von jungen Sportlern und von ja, allen lustigen Gesprächen und auch allen ernsten Gesprächen über Wettkämpfe, die vielleicht auch nicht so gelaufen sind. Du hast jetzt vorhin, als wir zu zweit darüber gesprochen haben, über das Santa Val, das Gravel-Etappenrennen, kann man ja so gesehen sagen, weil es ja 2 Etappen sind, Samstag und Sonntag. Werde ich auch sehr speziell ganz genau verfolgen dann, weil ich auch eine Sportlerin habe, die dann dort startet. Sie startet nicht im Rennen wie du, aber dann im Frauenrennen. Und dann werde ich mir natürlich auch mal ganz schnell die Ergebnisse vom Männerrennen mal anschauen, bei dem du dann auch mitfährst. Du hast gesagt, du hast da relativ wenig zu verlieren und das ist eigentlich eine Position, die auch ganz angenehm sein kann.
Auf jeden Fall.
Gerade natürlich jetzt im direkten Duell, wie du es eben so schön gesagt hast, mit deinem Kollegen Tim. Wie sehr spielt Druck vor einem Rennen für dich eine Rolle, dass du dir selber Strategien zurechtlegst, mit diesem Druck umzugehen?
Ich will mich sogar beschreiben, bei mir ist eher so, ich brauche auf jeden Fall Druck.
Mhm.
Das ist sogar, geht sogar über den Sport hinaus. Bei mir ist so, ich muss mich eigentlich für Klausuren anmelden, sonst fange ich nicht an zu lernen. Mhm. Und ja, ähnlich ist es, also ich muss so aufgeregt sein, ich muss auch ein gewissen Druck schon irgendwie verspüren und auch so ein bisschen, also meistens war es so, dass mir der Druck eher geholfen hat, über mich hinauszuwachsen. Das war dann auch immer dieser Wettkampftyp, dass ich, was ich einfach so gelernt habe. Tendenziell ist bei mir auch so, Weltmeisterschaften, wo so der Druck dann nochmal größer ist, klappt meistens ganz gut. Aber es ist dann schon auch manchmal, dass dieser Druck, es muss der richtige Druck sein, es muss so ein positiver Druck sein, so eine positive Erwartungshaltung und nicht so dieses, okay, ich muss jetzt, sondern eher ich kann und ich will vor allem. Ich will's mir selber zeigen. Natürlich will ich es auch anderen zeigen. Ich liebe es auch, gegen andere zu fahren. Also ich glaube, ich bin kein guter Einzelzeitfahrer. Ich liebe so direkte Battles gegen andere. Aber ja, ich glaube, das war auch sowas über die letzten Jahre, was ich lernen musste in gewisser Weise, mit seinen teilweise auch Dinge neben dem Sport richtig einzuordnen, den Fokus richtig zu legen. Ich arbeite dann auch, es lief dann auch über den Philipp mit einer Psychologin, Aya Schöpf, zusammen, was auch mir viel, viel geholfen hat, einfach die Dinge vernünftig einzuordnen und vor allem, was für mich auch ein großer Punkt war, so gewisse Stressfaktoren, die mich vor dem Rennen beeinflusst haben, für das Rennen zur Seite zu schieben. Und also es waren auch so Stressthemen wie Sponsoren, kein Team oder solche Geschichten, nicht wir selbst auch irgendwie in der Nationalmannschaft vielleicht nicht oder vom Teammanager nicht die Wertschätzung bekommen, die man sich vielleicht gewünscht hätte oder irgendwelche anderen Dinge, diese ganzen Emotionen, die man als Leistungssportler oder Profisportler, die man da ausgesetzt ist, man kennt auf jeden Fall diese Höhen, die Dinge zu gewinnen, aber ja, der Sport ist auch einfach extrem hart und man muss sich darauf einstellen, dass es auch Zeiten gibt, wo es nicht läuft und die richtig einzuordnen. Ja, genau, da habe ich eben mir Hilfe geholt oder und das dann genau professionell gemacht.
Cool, ja, ist ja, glaube ich, auch eine ganz wichtige Message an viele da draußen, dass um mit Emotionen umzugehen, erfordert es auch ein bisschen darüber nachzudenken. Und du hast es eben so schön bezeichnet als einordnen.
Ja.
Und gerade auch jemanden, jetzt auch die Kaya Schöpf, dann die Psychologin oder Sportpsychologin, die dann auch an deiner Seite ist, die ja auch eine ganz unbeteiligte Person ist. Und das macht ja auch das ihren Job dann auch so aus, dass sie so unbeteiligt ist und du dann auch einfach das Gefühl hast, du bist dort an einem sicheren Ort und kannst diese erste Angst, die man auch hat in solchen Momenten, dann auch teilen mit jemandem, der gar nicht Teil des Ganzen ist in dem Moment. Was gerade zu Beginn, je besser man lernt, mit Emotionen umzugehen oder je besser man auch lernt, sowas einzuordnen, ja super wichtig.
Also Emotionen sind, glaube ich, an sich, können so viel Energie und Kraft geben und also ich würde mich selber auch eher als ruhigen Typ beschreiben, aber wo es dann manchmal auch so, was ich gelernt habe, gesagt, okay, manchmal muss ich mich so ein bisschen hochhypen vom Rennen. Und das ist, glaube ich, genau, warum mir das vielleicht eher geholfen hat, dass ich ein bisschen Druck verspürt habe, ein bisschen Aufregung, weil ich dann so ein bisschen mehr rausgekommen bin und dass ich da manchmal habe ich es aber auch so, dass ich aktiver mich selber so ein bisschen hochpushen muss. Und dass das halt dann eben gut funktioniert, weil ich dann eher so, also teilweise war es dann so, wenn ich zu, will nicht sagen unaufgeregt war, aber wenn ich auch nicht so eine klare Zielsetzung für ein Rennen habe, weil so von die ersten Jahre in der Elite im Weltcup, da sich halt ein Top 10 als Ziel zu setzen, ist zum Teil einfach unrealistisch, aber so ein Platz 35 oder 30 hört sich einfach nicht so cool an. Aber dann trotzdem gewisse Ziele sich zu setzen, dafür sich so ja, ein bisschen hoch zu hypen und diese Emotionen halt zu nutzen und nicht so zu sagen, ah, okay, jetzt fahre ich ja nur um Platz 40.
Ja, die Zufriedenheit mit der eigenen Leistung und zu wissen, man hat das, was man sich erarbeitet hat, man hat da das maximal Mögliche rausgeholt.
Ja.
Und dann wirklich auch eine innere, wenn das dann wirklich auch gut gelaufen ist, eine innere Zufriedenheit zu verspüren. Oder auch, ich sage immer ganz gerne, in einem Rennen gibt es viele kleine Aufgaben und es gibt eine kleine Aufgabe davon ist die Platzierung, aber es gibt noch so viele andere Aufgaben, die man sich selber auch fürs Rennen nehmen kann und die einem Halt geben. Das mag zum Beispiel sein, dass eine Verpflegung funktioniert hat, weil nur wenn die Verpflegung funktioniert im Rennen, wirst du auch in der Lage sein, eine Platzierung zu erreichen. Weil die Platzierung mag dann zwar das Endziel sein, aber es gibt jede Runde zum Beispiel ein Ziel oder mit dem Start geht's los. Wenn du am Start die Energiefresser Attacke raushaust, wirst du ganz vorne sein. Aber dann, du hast eben schon gesagt, Parkschein ziehen in Runde 2, was dich dann nicht dem Ziel näher bringt am Ende. Heißt dieses wirklich, auch das, was du ja ein bisschen beschrieben hast von der Arbeit von dir und Philipp gemeinsam, ist nicht nur ein gesundes Konstrukt, sondern auch, dass du immer besser verstehst, wie du deinen Körper spüren kannst im Training und wie du mit dann den unterschiedlichen Emotionen dabei umgehst, dich dann auch mal vor einem Rennen hochzuhypen.
Ja.
Weil du weißt, ich brauche das jetzt, damit ich in der Lage bin zu performen oder auch einfach wirklich dieses realistische Umgehen mit der eigenen Leistungskapazität. Und wir haben jetzt nur ganz kurz über das Santa Val gesprochen, über den Gravel Race und gar nicht eigentlich, was so die Hauptwettkämpfe jetzt für dieses Jahr angeht, weil da ja auch, da warten nicht nur 2 oder 3 auf dich, sondern da wartet ein ganzer Weltcup auf dich.
Genau.
Wie viele Rennen sind das?
Also der eigentliche Weltcup-Block oder die Weltcup-Rennen sind 9 Rennen. Neu ist in diesem Jahr Südkorea. Zum ersten Mal eigentlich seit sehr langer Zeit zumindest nach Asien. Oder wenn überhaupt das erste Mal. Da hoffe ich, dass das funktioniert, dass ich da auch am Start stehen werde. Genau, und dann 5 Weltcups in Europa und dann am Ende vom Jahr nochmal 2 in den USA. Wobei da auch schon wieder die Überlegung ist, vielleicht einen Weltcup auch auszusetzen, um eben eine gewisse Priorität auch auf die WM legen zu können.
Und
sagen, okay, WM ist das wichtigste Rennen.
Wann ist die WM in diesem Jahr?
Die ist am letzten Augustwochenende. In Italien, in Val di Sole. Genau. Und ansonsten ist bei mir eigentlich so, ich fahre Ende Februar, Anfang März, am 1. März oder 2. März ist das Rennen in Portugal, in Melgaco. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen
ist. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß nicht, wo es liegt, ehrlich gesagt.
Also Portugal, ganz im Norden. Da war letztes Jahr die EM, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht und deshalb das auch ausgewählt als mein erstes Rennen. Dann werde ich noch einen Bundesliga und auch Continental Series in Obergestertausend fahren, in Bayern. Ich glaube, es ist so wirklich so Mitte von Bayern, kann man sagen. Und dann geht's fast schon los mit den Weltcups. Also dann nutze ich eher die Zeit noch für eine gute Vorbereitung.
Also ein Jahr, was natürlich auch voll ist mit einigen Rennen.
Ja.
Und gerade jetzt die Vorbereitungsperiode dafür natürlich super wichtig ist. Ich glaube, wir haben heute über ganz viele Themen geredet und wir könnten auch noch locker 2 Stunden weiterreden und tiefer reingehen. Ich denke, wir haben eine sehr runde Folge für heute jetzt auch aufgenommen und würde gerade speziell jetzt erstmal dir mitgeben, viel Erfolg für dieses Jahr. Ich bin mal gespannt, wir werden mit Sicherheit irgendwie im Austausch sein mal im Laufe des Jahres, einerseits zu den Positionen, die wir jetzt beim Bikefitting auf dem Rad haben und finden, andererseits dann auch natürlich dazu, was in den Wettkämpfen bei dir passiert, ob ich es durch Philipp erfahre, durch dich oder durch deinen Bruder.
Ja.
Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da dürfen, glaube ich, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr gespannt drauf sein. Und weil du jetzt heute mein Gast warst, mache ich das klassischerweise immer so, dass ich dem Gast das letzte Wort gebe. Ich bedanke mich sehr bei dir für die Folge heute. Gibt es noch ein paar letzte Worte, die du an alle da draußen richten möchtest?
Ich hoffe, ich konnte für meine Sportart ein bisschen begeistern. Ich würde mich freuen, wenn ja, der eine oder andere sich vielleicht die Weltcups anschaut, wie gesagt, auch in dem Podcast mal reinhört, weil das, ich finde, es eine sehr schöne Art und Weise, so ein bisschen so einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen zu geben. Ansonsten ja, nochmal danke, dass ich hier sein durfte. Ich fand es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und ja, freue mich auf diese Saison.
Dankeschön.